Ihr hört der ganz formale Wahnsinn, normalerweise der Podcast, der sich damit beschäftigt, zu verstehen, wie Organisation funktioniert und was sie zusammenhält. Aber in dieser Staffel verfolgen wir das Ziel, Bewegungen besser zu verstehen. Nachdem wir zuletzt die Mechanismen Werte statt Zwecke, Führung statt Hierarchie und Assoziation oder Sympathie statt Mitgliedschaft besser verstehen wollten, immer ins Verhältnis gesetzt dazu, wie es in Organisationen ist, nehmen wir uns jetzt als nächstes verschiedene Funktionssysteme der Gesellschaft vor und schauen uns an, welche Rolle spielen Bewegungen da und welche besonderen Beispiele gibt es da. Funktionssysteme ist dabei ein Begriff aus der Systemtheorie, mit dem man Gesellschaft unterscheiden kann oder Gesellschaftsaspekte. Aber Herr Kühl, ich würde gerne an dieser Stelle reingehen mit Ihnen, und zwar, was sind nochmal Funktionssysteme? Wie kann man die begreifen?
Ja, man kann alterssprachlich vielleicht eher von gesellschaftlichen Teilbereichen sprechen. Auch deswegen, weil das dann eine Terminologie ist, die auch an andere soziologische Theorien besser anschlussfähig ist. Also es gibt auch bei Max Weber eine Idee, dass es verschiedene Wertsphären in der modernen Gesellschaft gibt. Es gibt bei Pierre Bourdieu, im französischen Soziologen, Überlegungen zu verschiedenen gesellschaftlichen Feldern, und bei den Systemtheoretikern findet sich halt der Begriff der Funktionssysteme. Und wenn man das erstmal als Aufzählung sich anschaut, dann sind das eben Wirtschaft, Recht, Politik, Religion, Wissenschaft, Massenmedien, Sport, also bestimmte gesellschaftliche Felder, die so jedenfalls die Überlegung vergleichsweise autonom in der modernen Gesellschaft funktionieren. Also dahinter steckt die Idee zu sagen, dass man heutzutage nicht mehr ohne weiteres Wählerstimmen kaufen kann, also eine wirtschaftliche Operation in eine politische übersetzen kann. Oder dass es nicht möglich ist, sich sowas wie Seelenheil durch Wahlentscheidungen zuordnen zu lassen. Also es gibt eine Vorstellung einer bestimmten Autonomie von gesellschaftlichen Teilbereichen, die für die moderne Gesellschaft charakteristisch sind. Und Funktionssysteme heißen sie deswegen, weil alle diese Funktionssysteme eine Funktion für die Gesellschaft erfüllen. Also zum Beispiel Politik stellt bestimmte kollektiv bindende Entscheidungen her, die eben nicht nur für Organisationsmitgliedern gelten, sondern eben für die gesamte Gesellschaft oder wenigstens für Nationalstaaten. Bei Wirtschaft ist es die Frage, wie geht man mit Knappheit in der Gesellschaft um? Wissenschaft, Produktion von Wahrheiten, Religion, die Erklärung von Übernatürlichen, die Antwort auf letzte Sinnfragen. Also man findet für diese Funktionssysteme jeweils eben immer eine gesellschaftliche Funktion. Deswegen heißen sie Funktionssysteme.
Mhm. Wir besprechen in dieser Folge jetzt Politik und Religion. Wir bleiben jetzt mal gerade bei Politik. Sie haben angesprochen, ja, es geht um die Herstellung bindender Entscheidungen und anscheinend um, in den meisten demokratischen Systemen, um Wählerstimmen. Und jetzt haben wir hier das Phänomen von Bewegung. Vom Prinzip ist es ja fast offensichtlich. Wir denken ja immer erstmal fast an politische Bewegung. Man wirft den Begriff Bewegung in den Raum und ist erstmal bei einer politischen Bewegung. Haben Sie ein Lieblingsbeispiel einer politischen Bewegung, an dem man das durchexerzieren kann? Ich hatte am Anfang ein paar in dieser Staffel, die ich vorgeschlagen habe. Das war Fridays for Future, Black Lives Matter oder Anti-Atom, Anti-Krieg. Man merkt hier bereits, es gibt ein Muster. Politikbewegungen sind immer viel Anti. Kann das sein?
Ja, was heißt Anti? Also jedenfalls sind politische Bewegungen häufig dadurch charakterisiert, dass sie jemanden adressieren mit einem Anliegen. Also Protest beziehungsweise Vorschläge adressieren an Personen, die das umsetzen sollen. In der Regel sind das dann bei politischen Bewegungen eben Exekutive oder Legislative, die aufgefordert werden, Tempo zu reduzieren oder mehr für den Umweltschutz zu tun oder Atomkraftwerke abzuschalten. Das sind so klassische Themen, die von politischen Bewegungen gewählt werden. Aber wenn Sie ein Beispiel haben wollen, was wir durchspielen sollen, nehmen wir die Frauenbewegung.
Mhm. Meinen Sie jetzt quasi Frauen im Wahlrecht oder was? Oder Emanzipation im Allgemeinen?
Ja, also die sind deswegen als Bewegungsform interessant, weil es die erste und zweite Frauenbewegung gibt. Die erste Frauenbewegung, die überhaupt erstmal sowas wie elementare Bürgerrechte oder Bürgerinnenrechte durchgesetzt hat. Also darf nicht vergessen, dass vor wenigen Jahrzehnten es immer noch Staaten, auch demokratische Staaten gegeben hat, wo Frauen nicht wählen konnten. Auch in der Bundesrepublik Deutschland bestimmte Rechte bis vor wenigen Jahrzehnten Frauen nicht zugesprochen worden sind. Und man kann sicherlich den großen Verdienst der ersten Frauenbewegung darin sehen, diese Bürgerinnenrechte durchgesetzt zu haben. Aber es gibt natürlich auch in der zweiten Frauenbewegung dann bestimmte Anliegen, die letztlich darauf gezielt haben, so letzte Ungerechtigkeiten rechtlicher oder formaler Art anzugehen und die jetzt eben zunehmend auch darauf ausgerichtet ist, eher subtilere, informale Diskriminierungsmechanismen zu adressieren. Aber das wäre so eine Bewegung, die wir bisher noch nicht haben, die wir gerne durchspielen könnten.
Dann nehmen wir die. Ich habe zwei Punkte, an die ich da anschließen kann. Der erste ist, Sie haben eben davon gesprochen, in der Regel adressieren politische Bewegungen Entscheiderinnen, also die den Staat oder die Politik im Allgemeinen. Jetzt haben Sie mit der Frauenbewegung ja ein Beispiel, wenn es darum geht, Care-Arbeit zu verteilen in Familien, wer ist da der Adressat? Also die Politik kann ja nicht entscheiden, wie ein Haushalt quasi Arbeit teilt.
Ja, jedenfalls ist das eine interessante Perspektive, die man haben kann, die mit der Aussage, das Private ist politisch, eben darauf gezielt hat, auch bestimmte Adressaten zu finden, die eben an der Stelle nicht der Staat sind. Und das ist sicherlich ein Trend, der sich in den 70er Jahren sehr stark, sehr deutlich ausgebildet hat. Also die Vorstellung, dass bestimmte Diskriminierungsmechanismen eben nicht rein rechtlicher Art sind, sondern eben auch im Alltag von Männern und Frauen vorzufinden sind und dass das adressiert werden muss. Das ist sicherlich eine Thematik gewesen. Aber man würde eine karikaturelle Vorstellung haben, wenn jetzt man die Frauenbewegung darauf reduzieren würde, dass die lediglich versuchen, die Arbeitsteilung zu Hause zu verändern.
Und nee, auf gar keinen Fall.
Natürlich dahinter ja. Auch eine ganze Reihe von politischen Programmen, die ja. Zum Beispiel auch Anrechnung von Hausarbeit oder Bezahlung von Hausarbeit, das war ein Thema in den 70er Jahren sehr prominent, die da eine Rolle spielen, die dann sowohl eine private Komponente hatten, als auch eben eine gesellschaftliche, insofern als dass eben politische Entscheide adressiert worden sind mit so einer Forderung.
Ich glaube, da ging es jetzt im Konkreten zum Beispiel die Anerkennung von Hausarbeit bei der Berechnung von Renten zum Beispiel, nicht wahr?
Ja, oder die Vorstellung, dass man Hausarbeit auch bezahlen kann. Das ist irgendwie jenseits unseres Horizonts, aber war in den 70er Jahren eine populäre Forderung in der Frauenbewegung, weil man sich natürlich berechtigterweise fragen konnte, weswegen man Reproduktionsarbeit unbezahlt leisten muss.
Ja. Sie haben als ein Charakteristika von Bewegungen genannt, dass es um Werte geht, die in der Regel auf einem Abstraktionslevel bleiben, das besonders viel darunter geeint werden kann. Jetzt haben wir gerade über sehr konkrete Themen gesprochen, die alle adressier- und umsetzbar sind. Inwiefern ist das dann überhaupt charakteristisch für eine Bewegung, so konkret zu sein?
Ja, gute Frage. Also der Punkt ist, dass natürlich bestimmte Prinzipien, Maximen im Hintergrund eines politischen Programms stehen. Und das ist bei der Frauenbewegung die Gleichheit oder die gleichen Rechte der Geschlechter gewesen. Und insofern gab es sowas wie einen übergreifenden Wert, der dann in bestimmte politische Forderungen operationalisiert worden ist. Und da war sicherlich die Adressierung von Reproduktionsarbeit ein politisches Programm, was umgesetzt worden ist, aber die Adressierung von Ungerechtigkeiten in der Arbeitswelt, also auffällig geringe Anzahl von Frauen in gehobenen Führungspositionen ist ein anderes Thema, wo es adressiert werden kann. Gewalt in der Ehe und so weiter und so fort. Also da wurde ein übergreifender Wert dann eben in konkrete politische Programmatik übersetzt.
Also wir haben jetzt klar, es gibt einen abstrakteren Wert, aber es gibt auch, dieser Wert ist herunterbrechbar in einzelne Zwecke und Ziele. Wenn wir nun Emanzipation und Frauenbewegung vergleichen, zum Beispiel zur anderen Bewegung, wie eine Friedensbewegung, die auch politisch ist, fällt mir hier immer noch auf eigentlich, dass die Frauenbewegung eigentlich so konkret ist, dass mir keine Widersprüche auffallen gewissermaßen. Also bei anderen Bewegungen haben wir es oft, dass Frieden gefordert wird, ich bleibe bei diesem Beispiel, aber jetzt offen ist, erreicht man Frieden, indem man Waffen liefert, oder erreicht man Frieden durch komplettes Appeasement? Das ist für mich, war das ein Zeichen von, dass hier wirklich Werte stattfinden und nicht präzise, fair organisierbare Zwecke. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Also der, Sie spielen auf die Situation in vielen Bewegungen an, dass in dem Moment, wo es konkret wird, man sich nicht mehr ganz so schnell einig ist. Ja, also klar, ja. Wenn irgendwo ein Kohlekraftwerk hingesetzt wird, dann ist man sich in der Umweltschutzbewegung in der Regel denn doch relativ schnell einig. Ja. Und dann gibt es halt aber doch die Auseinandersetzung, muss man das Thema Anti-AKW-Bewegung als Teil der Umweltschutzbewegung neu adressieren.
Ja, genau, jetzt also gerade zum
sollte
Beispiel.
Man sollte die Laufzeiten von AKWs verlängern, um letztlich den Energiebedarf stabil zu befriedigen, ohne dass man weiter auf Kohlekraftwerke setzen muss. Und das findet sich im Prinzip in jeder Bewegung. Also wenn Sie sich jetzt die Frauenbewegung vor Augen führen, dann gibt es eine starke Kontroverse, ob es sowas wie eine binäre Geschlechtsgegenüberstellung gibt, Frauen oder Männer, oder ob man eher eben von einer ganzen Vielzahl von Geschlechtern ausgehen muss und dann zum Beispiel auch Transpersonen, die bestimmte Rechte für sich in Anspruch nehmen, als Teil dieser Bewegung begriffen werden. Und der aktuelle Trend oder der Metatrend ist eben jetzt nicht mehr von binären Geschlechtern auszugehen innerhalb der Frauenbewegung, sondern eben eine Vielzahl von Geschlechtsidentitäten zuzulassen, was dann dazu führt, dass, um das simpelste, anschaulichste, aber vermutlich auch unwichtigste Beispiel zu nehmen, zu diesen Unisex-Toiletten, weil eben es nicht mehr möglich ist zu sagen, jemand muss auf eine Männer- oder eine Frauentoilette gehen, weil es eben viele gibt, die sich oder einige gibt, die sich diesen Geschlechtern nicht mehr so eindeutig zuordnen lassen. Und dann gibt es innerhalb der Bewegung Kontroversen darüber, nämlich wie geht man damit um? Also angenommen, man hat einen Transmenschen, der sich als Frau versteht, aber vorher ein Mann gewesen ist, hat er die gleichen Rechte, die eine Frau hat? Also darf diese Person zum Beispiel denn bei Sportwettbewerben bei Frauen antreten, obwohl vielleicht körperlich unterschiedliche Konstitutionen da sind? Oder gibt es das Recht, auf Frauentoiletten zu gehen? Und ab wann ist das denn so? Das heißt, da haben sie innerhalb der Bewegung heftige Kontroversen, wo Klärungsprozess stattfinden muss. Und trotzdem wird halt dieser übergeordnete Wert der Gleichberechtigung, der Gleichheit erstmal an der Stelle geteilt. Mhm.
Wir haben Werte behandelt. Wir kennen noch zwei weitere Eigenschaften, die Bewegung ausmachen. Das eine ist, es gibt nicht so richtig Mitgliedschaft, sondern eine Form von Assoziierung oder Sympathie. Gibt es da besondere Merkmale bei der Frauenbewegung, die Sie bemerkenswert finden?
Ja, also es gibt die permanente Diskussion darüber, wer gehört dazu und wer kann mit dazu gezählt werden. Also es gibt so Formulierungen, wo sich Männer als Feministen bezeichnen, weil sie die Anliegen der Frauenbewegung unterstützen. Und nimmt man mal an, dass die das jetzt ernst meinen und nicht als Koketterie, dann ist das die Frage, sind sie damit dann letztlich auch Teil der Frauenbewegung in dem Moment, wo sie so eine politische Forderung übernehmen? Und wenn das so ist, was ist dann mit bestimmten Selbstvergewisserungsprozessen, die innerhalb der Frauenbewegung eine ganz wichtige Rolle gespielt haben? Und wie ist das Verhältnis von Frauenbewegung und Männerbewegung? Also wenn man sich die Heterogenität der Männerbewegung anschaut oder der Männerbewegung anschaut, dann finden sich da eben sowohl Elemente, die man stark in Abgrenzung zur Frauenbewegung begreifen kann, und dann gibt es aber auch eben Teile innerhalb der Männerbewegung, die ein politisches Programm vertreten, was kompatibel ist, jedenfalls mit dem Mainstream der Frauenbewegung. Mhm. Und diese Themen, welche Merkmale, welche Position muss ein Mensch einnehmen, um Teil dieser Bewegung zu sein? Der wird schon sehr heftig und lebhaft geführt. Bis hin, dass sie das in konkreten Demonstrationen beobachten können oder konnten, wo denn die Frage ist, wer darf denn da eigentlich mitlaufen? Und wie ist das Verhältnis von eher heterosexuell eingestellten Frauen, lesbischen Frauen? Wie wird das in der Bewegung gehandhabt? Wie sind da die Verhältnisse zueinander? Also es gibt, wie für alle anderen Bewegungen auch, so einen typischen Prozess des Ausmändels, des Aushandelns darüber, wer zu dieser Bewegung mit dazu gezählt werden kann. Mhm.
Das drückt sich, glaube ich, an einer Stelle gerade schon besonders aus. Und zwar, Sie haben jetzt gerade angefangen mit dem Begriff der Frauenbewegung. Diese Form von Bezeichnung fürs eigene Anliegen, die könnte genauso ein Kampf wahrscheinlich werden wie die Verhandlung der Werte, nicht wahr? Also ist man jetzt Teil einer Frauenbewegung, ist man Teil einer Gleichstellungsbewegung?
Ja, also man muss dann erstmal die Selbstbeschreibung ernst nehmen und die dann auch erstmal übernehmen, die von den Bewegungen angefertigt werden. Aber klar, also die Frauenbewegung hat sich jedenfalls in den ganz frühen Ursprüngen natürlich auf bestimmte Überlegungen der Französischen Revolution bezogen. Und da spielen Gleichheitsvorstellungen eben eine extrem wichtige Rolle. Aber das Selbstverständnis, was sich eben immer stärker durchgesetzt hat, ist, dass die Frauen selbst eben ihre politische Vertretung in die Hand nehmen müssen und dass man eben nicht darauf setzen kann, dass irgendwelche Männer ihnen diese Rechte schon zugestehen werden. Und daraus hat sich dann eben in sehr unterschiedlichen Sprachen die Terminologie Frauenbewegung ausgebildet, die eben auf eine ganz spezifische Form der Gleichstellung gesetzt hat.
Wenn wir von dieser Bewegung und diesem Begriff kurz abstrahieren, ist es eigentlich ein modernes Phänomen, dass Bewegungen so stark auf eine Eigenbezeichnung setzen? Mir fällt es gerade auf, wenn ich an also die Form von oder die Studentenbewegung oder den Protest gegen den Vietnamkrieg oder so etwas Ähnliches denke, wo ich jetzt gar keinen richtigen Namen für nennen kann und dann so quasi die jüngeren Bewegungen, die alle mit einem Namen daherkommen. Es gibt die Selbstbeschreibung Fridays for Future, Selbstbeschreibung Black Lives Matter und dann gibt es eventuell, ich weiß nicht, ob das eine Bewegung ist, ist MeToo eine Bewegung oder läuft das unter der anderen? Das heißt, es gibt immer quasi sofort einen Namen, der auch massenmedial dann funktioniert. Ist das was Neues oder ist das eigentlich ein Phänomen, das uns schon lange begleitet?
Das ist sicherlich ein Phänomen, was es immer schon gegeben hat, also jedenfalls seitdem es Bewegung gibt, weil es ja einmal notwendig gewesen ist, dass sich verschiedene Gruppierungen als Teil eines großen Ganzen identifizieren können. Und dafür war es eben naheliegend, eben eine Bezeichnung auszubilden, die sich dann entsprechend auch durchsetzt. Und häufig sind es dann eben auch Beschreibungen, die dann von außen, von den Massenmedien gegeben worden sind, die dann teilweise konträr zu den Selbstbeschreibungen der Bewegung gestanden haben, aber eben häufig auch quasi dann identisch gewesen sind. Also wenn Sie jetzt Fridays for Future nehmen als eine Bewegung, da ist die Selbstbeschreibung und die Fremdbeschreibung halt von der Begrifflichkeit identisch. Während es andere Beschreibungen von Bewegungen gibt, also denken Sie an rechtsextreme Bewegungen, das ist die Beschreibung, die von den Massenmedien oder politischen Gegnern gewählt wird und die Selbstbeschreibung ist dann halt deutlich besser klingt, identitäre Bewegung, wo das politische Programm in den Selbstbeschreibungen dann eben durchschimmert. Aber jedenfalls so dieser Versuch, einen gemeinsamen Namen zu haben, ist sicherlich ein Merkmal von allen Bewegungen.
Wenn wir das hier mitnehmen, dann würde ich gerne nochmal auf eine andere Bewegung mit direkt schauen, und zwar auf religiöse Bewegung. Fangen wir wieder beim Funktionssystem an. Welche Funktion hat nochmal Religion in einer Gesellschaft? Sie hat eben gesagt, sie ist quasi, also von Ihrer Einleitung ausgehend, dass alle Funktionen benötigt werden, bin ich ein bisschen gespannt.
Naja, auf gut Deutsch gesagt, das Funktionssystem Religion ist dafür zuständig, ihnen alle Fragen zu beantworten, für die es noch keine Antworten gibt. Also die Sinnfragen, die sie zum Beispiel durch Wissenschaft oder durch Recht nicht beantwortet bekommen, das können sie in die Religion verlagern.
Okay. Das heißt, der Begriff also, ist ein bisschen abstrakter noch, als man ihn sonst verwendet. Also man kann ja auch quasi über aus sich selbst heraus einen Sinn definieren.
Genau, also das kann man natürlich versuchen. Also das ist sicherlich Teil der modernen Gesellschaft, dass man den Sinn in sich selbst findet. Aber wenn Sie sich so eine Frage stellen, was ist nach meinem Leben? Was kommt da denn eigentlich noch? Dann bietet sich das Religionssystem an, Ihnen an der Stelle Orientierung zu geben. Und das hat natürlich eine ganz wichtige Funktion, weil natürlich kann Wissenschaft sehr viel beantworten, was im Mensch stattfindet, aber es gibt eben doch eine ganze Reihe von Fragen, die ungeklärt sind. Und gerade wenn diese Fragen sich mit Sinnüberlegungen von Menschen verbinden, dann ist das Religionssystem häufig der Adressat dafür. Wenn man keine Funktion dafür finden würde, dann bräuchte man das Religionssystem oder würde das Religionssystem sich ja faktisch auflösen. Aber Religion spielt sicherlich nicht die gleiche Rolle wie in der vormodernen Gesellschaft. Säkularisierung ist sicherlich ein Trend, den man sehr deutlich beobachten kann. Aber nichtsdestotrotz bleibt eben eine sehr genau definierbare Funktion, die die Religion immer noch in der modernen Gesellschaft erfüllt.
Wenn wir jetzt religiöse Bewegungen haben, eben war es relativ einfach zu sagen, wer adressiert wird. Wen adressiert eine religiöse Bewegung? Die metaphysische Entität oder andere Personen zum Mitmachen?
Ja, also die Idee ist ja zu sagen, dass nicht alle Bewegungen durch das Protestmotiv gekennzeichnet sind. Also Bewegungen sind dadurch gekennzeichnet, dass es sowas wie eine Werteorientierung gibt. Das ist bei Religion sicherlich der Fall. Sie muss sich aber nicht unbedingt in Protest artikulieren. Sie kann sich in Protest artikulieren, wenn sie an bestimmte Formen der evangelikalen Bewegung innerhalb des Protestantismus sich orientieren. Dann sehen sie, dass es da auch immer ein Protestmotiv gegen die etablierte Kirche gibt. Aber es ist nicht unbedingt notwendig.
Ich habe gar nicht mit einem Protest gedacht. Also, oder können Bewegungen ohne Adressat funktionieren? Ist man einfach nur für sich selbst Bewegung?
Ja, also das ist jedenfalls die Idee, dass in dem Moment, wo man über Werte spricht, dass es nicht unbedingt notwendig ist, dass diese Werte dafür dienen, die jemand anderen entgegenzustellen oder vorzuhalten, sondern dass sie auch dazu dienen kann, erstmal nur für ihre Mitglieder eine bestimmte Berechtigung zu haben. Das widerspricht sicherlich der klassischen Definition, die wir von Bewegung haben, die sehr stark eben über dieses Protestmotiv läuft, deswegen häufig eng geführt wird auf politische Bewegungen. Aber ich finde, religiöse Bewegungen sind ein Beispiel dafür, dass es nicht eben notgedrungen mit Protest, also mit der Adressierung von anderen verbunden sein muss, sondern dass eine Bewegung sich auch ausbilden kann, weil sie für ihre eigenen Anhänger eine gewisse Form von Wertstiftung beinhalten kann. Also dieses Adressatenmotiv nicht unbedingt im Vordergrund einer Bewegung steht.
Mir persönlich fällt es schwer, hier mir eine Bewegung zu denken, wo nicht sofort die Organisation dazu kommt. Weil es gibt ein Beispiel, da wäre ich jetzt interessiert, was Sie davon halten. Es gibt so neopaganistische Phänomene, Bewegungen. Ist das, woran Sie denken? Also zum Beispiel, es gibt wieder ein Neuaufflackern und eine neue Beliebtheit von Sonnenwendfeiern bei Stonehenge. Oder in Deutschland wäre es bei den Extern Steinen zum Beispiel.
Ja, also das ist jetzt sicherlich nicht eine Bewegung, die jetzt schon ein hohes Maß an gesellschaftlicher Relevanz hat, aber die würde sicherlich mit reingehören. Es ist eine kleine Bewegung, wo sich bestimmte Personen finden, die nicht unbedingt damit ein Programm verbinden, was nach außen adressiert ist, aber wo schon Gleichgesinnte sich drunter zusammenfinden können. Natürlich haben die in irgendeiner Form eine Struktur sich gegeben. Es gibt kleine Gruppierungen, die sich unter so einem Konzept entfinden. Aber man würde, glaube ich, einen Fehler machen, wenn man die dann sofort als große Organisation verstehen würde. Also das Besondere ist, dass eben Bewegungen zwar schon einen für Organisierungstrend haben, aber dass man mit der Beschreibung von Bewegung als Organisation letztlich nicht das Phänomen genau erfassen würde.
Was ich hier halt vermisse, was vielleicht noch aus meinem Alltagsverständnis herrührt, ist etwas, also es heißt Bewegung, es muss doch irgendwo hinwollen. Alle anderen Bewegungen, die wir bisher beschrieben haben, hatten quasi, auch wenn es nur abstrakte Werte sind, aber es gibt quasi Formen von Zielen, die die Bewegung irgendwie beschäftigen, mit denen man sich identifiziert, für die man sich zusammentut. Und oder es gibt halt diese Momente der Aktivierung, die dafür sorgen, dass man sich lautstärker mit einer Bewegung assoziiert. Wie, ich finde das nicht bei der Betrachtung von religiösen Bewegungen.
Finden Sie nicht Seelenheil zum Beispiel ein Aspekt, für den es sich lohnt, sich zu engagieren? Also das ist nicht unbedingt an irgendjemanden adressiert, aber angenommen die Beschreibung, egal welcher Bewegung, ob man jetzt eine islamische Bewegung oder eine christliche oder eine hinduistische nimmt, in dem Moment, wo ihnen plausibel vermittelt wird, dass nachher am Ende ihrer religiösen Praktiken sowas wie ein Seelenheil steht, würde sie das doch in Bewegung setzen, oder nicht?
Ja. Ja, wenn, ja, also in der Art, dass es überzeugend ist, ja.
Ja, und, ja, okay. Und der Grund, weswegen ich eben dafür plädiere, religiöse und politische Bewegungen nicht allzu sehr auseinanderzudenken, ist, dass es eben sehr ähnliche Struktureffekte gibt. Es gibt bestimmte Events, die sich sehr ähnlich aussehen, Demonstrationen oder religiöse Prozessionen. Es gibt einen Wertekanon, zu dem man sich verpflichtet fühlt. Es gibt so ein Reingleiten in die Bewegung, genauso wie man Teil einer politischen Bewegung durch Aktivität wird, kann man auch eben in bestimmte religiöse Bewegungen reingleiten. Es gibt sehr selten eindeutige Hierarchien. Klar, in dem Moment, wo die Religion zu einer Organisation und gerade zu einer Organisation geworden ist, bilden sich Hierarchien aus. Aber in dem Moment, wo die Religion noch Bewegungscharakter haben, ist es nicht so einfach, eindeutige Hierarchien zu identifizieren. Also es gibt ein hohes Maß an Merkmalsähnlichkeiten zwischen religiösen und politischen Bewegungen, weswegen es eben notwendig ist, das unter einem Begriff, in dem Fall eben unter der Werteorientierung, zusammenzufassen.
Es gibt eine Sache, die können religiöse Bewegungen allerdings nie leisten. Sie können nicht gewinnen. Also politische Bewegungen können sich durch Sieg abschaffen. Das ist vielleicht jetzt der Vorteil von religiösen Bewegungen. Sie haben den Sieg ins Metaphysische verlegt.
Ja, aber also man muss ja das immer aus der Perspektive der Bewegungsinsassen beschreiben. Und in dem Moment, wo zum Beispiel die Welt dem Untergang geweiht ist und lediglich diejenigen überleben, die bestimmte religiöse Praktiken übernommen haben, dann ist natürlich in dem Moment das eine Erlösung, die in dem Moment stattfindet. Also ich glaube, die würden das als Sieg verstehen, in dem Moment, wo sowas stattfindet.
Ja, genau, in dem Moment, wo es stattfindet. Aber das ist ja das Problem, wenn man auf verschiedene Bewegungen, also wenn ich jetzt, also, Sie müssen mich korrigieren, ob ich das falsch verstehe, aber nehmen wir jetzt zum Beispiel so Phänomene rund um das Jahr 2000, wo es so verschiedene Formen von, in der Presse wird es eigentlich als Sekte beschrieben. Es gab so Selbstmordmessen gewissermaßen oder, wenn ich mich nicht täusche, haben zum Beispiel die Zeugen Jehovas mehrmals den Weltuntergang vorhergesagt, der aber halt nicht eingetreten ist. In der Form ist doch immer quasi das Ereignis, was quasi als, und jetzt kommt das, wofür wir als Bewegung stehen, wo das ausgelöst wird, das hat ja auch einfach nie stattgefunden.
Ja, in Ihrer Wahrnehmung. Also ich bring mal ein Beispiel, sehr kleine Bewegung, ist historisch aber ganz gut aufgearbeitet. Heaven's Gate, das ist eine kleine religiöse Bewegung, man kann auch sagen Sekte oder Gruppierung gewesen, die davon ausgegangen ist, dass bestimmte UFOs landen, um diese Menschen dann wegzutransportieren zum Saturn. Ich weiß nicht genau, welcher Planet dann da als Ziel angesetzt gewesen ist. Und das wurde halt systematisch über 15, 20 Jahre vorbereitet, diese Abholung durch die UFOs, und mit entsprechender religiöser Semantik auch unterlegt. Und die tragische Situation ist, dass diese Angehörigen der Bewegung oder dieser Sekte, so viele waren es nicht, ist auch eher ein etwas unkonventionelles Konzept von Religion, was da stattgefunden hat, dass die dann davon ausgegangen sind, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt dieses UFO landen wird und dass man das dadurch unterstützen kann, dass man sich eben in so Raumanzüge kleidet, bestimmte Rituale durchführt und sich dann umbringt, weil man davon ausgeht, dass man ja im nächsten Leben dann weiterleben kann. Und insofern für diese Personen, die das gemacht haben, die sind ja davon ausgegangen, dass letztlich dass die Vollfüllung ihrer religiösen Fantasien gewesen ist. Das ist in gewisser Art und Weise ein Erfolg gewesen, auch wenn man natürlich alle, also wir mit gutem Menschenverstand davon ausgehen können, dass die aller Wahrscheinlichkeit jetzt nicht irgendwo da auf dem Saturn sitzen, sondern in der Zwischenzeit von irgendwelchen Würmern unter der Erde zerfressen sind. Aber in der Selbstwahrnehmung ist das natürlich dann in dem Moment eine religiöse Erfüllung gewesen, die da stattgefunden hat.
Okay, das überzeugt mich. Allein der Punkt, es geht um die, dass man quasi von der Selbstbeschreibung der Bewegung für Erfolg und Nicht-Erfolg ausgehen muss, halte ich für sehr plausibel. Auch wenn es gewissermaßen manchmal nicht ganz anschlussfähig ist an ja, die eigene Beobachtung der Gesellschaft. Aber
nur weil Ihnen oder mir an der Stelle Zugang zu bestimmten übersinnlichen Phänomenen fehlt, heißt es ja nicht, dass das nicht für eine Vielzahl von Menschen motivationskräftig sein kann. Deswegen muss man bei allem erstmal die Sinnwahrnehmung der jeweils beobachteten Anhänger einer Bewegung rekonstruieren und denen erstmal ein gewisses Maß an Plausibilität unterstellen, weil ansonsten wirkt das halt von vorne weg nur so als wahnsinnig und da würde man dann halt irgendwie doch sehr schräge Beschreibungen oder sehr unrespektvolle Beschreibungen von Bewegungsphänomenen bekommen.
Jetzt mal aus Forschungsneugierde gefragt, wie beforscht man dann adäquat quasi eine solche Bewegung? Teilnehmende Beobachtung könnte ganz schön gefährlich werden.
Naja, also wir haben verschiedene Studien in der Soziologie, die sich diesem Phänomen angenommen haben. Also es gibt eine teilnehmende Beobachtung von einem bekannten Sozialpsychologen Festinger, der mit einem Forschungsteam in den 50er Jahren eine Sekte untersucht hat, die den Weltuntergang vorhergesagt hat. Und die hatten ein tolles Forschungskonzept. Die haben nämlich gesagt, wir würden gerne diesen Moment, wo die Welt untergeht und ihr gerettet werdet, das würden wir gerne miterleben. Könnt ihr uns dazu einladen? Und dann kriegen sie das rekonstruiert, wie danach die Sinnkonstruktion stattgefunden hat, weswegen es eben nicht zu diesem Untergang und der entsprechenden Rettung gekommen ist. Da wird dann letztlich eine Erklärung geboten, dass man eben nicht ausreichend gebetet hat, nicht intensiv genug darum gefleht hat, dass man jetzt diese Rettung erlebt und deswegen man es eben nicht wert gewesen ist zu machen. Also das ist die eine Forschung, wo man das in ganz hervorragender Art und Weise sehen konnte. Und es gibt andere Forschung, zum Beispiel über Heaven's Gate, also diese Sekte, wo sich die Mitglieder, ein Großteil der Mitglieder danach am Ende umgebracht haben, wo ganze Monographien drüber geschrieben worden sind, die dann basieren auf bestimmte Videos, die hinterlassen worden sind, Interviews mit Leuten, die vorher ausgestiegen sind. Also man hat an der Stelle vergleichsweise gute Zugänge, um dieses Phänomen empirisch in den Griff zu bekommen.
Vielen Dank für diesen Ausflug. Stefan Kühl.
Bedanke mich auch.
Falls ihr jetzt unter anderem zu Heaven's Gate mehr nachlesen wollt, wir haben euch sowohl zu Heaven's Gate als auch zum anderen Beispiel mit Festinger einige Links bei uns auf die Website gestellt. Schaut hier einfach in die Shownotes, da findet ihr sie. In der nächsten Folge bleiben wir bei Beispielen aus Funktionssystemen und dann gehen wir rüber zu Wirtschaft und fragen uns, Was kann da eine Bewegung eigentlich wollen oder bleibt man auch dort mit sich selbst adressiert? Mein Name ist Andreas Herrenwelle. Ich danke fürs Zuhören. Bis dann.